Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit einem Gast, der selbst Sicherheitsprotektoren und Kleidung herstellt und uns entsprechend spannende Einblicke in dieses Gebiet geben kann. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, wir sind da. Herzlich willkommen, Gasgeflüster, eine weitere Folge kurz vor der 50, aber noch im 40er-Bereich und damit auch im Altersbereich vom lieben Michel. Hallo Michel.
Ja, jetzt hast du aber ja ganz schön hart und dick aufgetragen, ne? Also ich bin ja gerade so in den 40er-Bereich reingerutscht, grüße dich aber trotzdem jugendlich, ne, wie ich hier immer bin, und freue mich auch über die 49. Folge. Jetzt haben wir tatsächlich, sind wir kurz davor, das ganze Jahr, also quasi ein Podcast-Jahr mit 52 Folgen vollzumachen. Also als wir damals losgelegt haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Verrückt, wie die Zeit vergeht.
Aber auch ein bisschen traurig, dass du das in unserer Konstellation nicht zutraust. Egal.
Nee, das hat ja nichts mit den Teilnehmern zu tun. Das ist ja ganz klar.
Wir müssen heute uns ein bisschen sputen. Wir haben unser klassisches Einstiegsgeplänkel natürlich geplant, wie immer. Haben aber heute auch einen wirklich richtig spannenden Gast, der uns sehr viel sicherlich zu sagen hat. Und dem müssen wir natürlich ausreichend Zeit einräumen. Trotzdem müssen wir kurz noch ein paar Punkte vorabhaken. Zum einen muss ich meinen Gestänker von letzter Woche kommentieren, wo ich ja die große Sorge hatte, dass ich einfach nur Riesenduschen während meiner Tour in der Eifel bekomme. Kann sagen, ganz unbegründet war es nicht. Ich war ja 4 Tage unterwegs. Tatsächlich war das Wetter doch ein bisschen besser als gedacht. Schön da durch Luxemburg gefahren, schön sich gewundert, dass da auf einmal Spaghetti mit Tomatensauce 16 Euro kosten sollen. Dann haben wir es doch lieber bei der Cola und dem Kaffee belassen und sind weiter
nach, für 10 Euro dann.
Schön rüber nach Rheinland-Pfalz. Das waren dann wieder vernünftige Preise, obwohl unser heutiger Gast mir gleich vorhalten würde, als Münchner soll ich doch solche Preise gewohnt sein, aber dazu kommen wir dann gleich. Aber habe dann tatsächlich auch noch voll die Dusche bekommen. Am Sonntag hieß es für mich 3 Stunden von Heidelberg nach Wiesloch fahren und meine Reifen waren zu dem Zeitpunkt schon eher Slicks hinten.
Die musste und an der Stelle muss ich doch direkt schon eingrätschen und die Message teilen, die Jan mir geschickt hat. Ich weiß nicht, ob er geflunkert hat oder ob es stimmt. Also wenn es stimmt, waren es auf jeden Fall witzig, dass er nämlich seine Motorradstiefel gegen Gummistiefel getauscht hat, weil es so sehr geschifft hat und einen Zwischenstopp bei seinem Vater eingelegt hat, um die Stiefel, die guten Daytonas, gegen ein paar Gummipeitschen zu tauschen.
Also war tatsächlich geil, so.
Es hätte auf jeden Fall dicke Steel-Props von meiner Seite gegeben, wenn ich dich irgendwo unterwegs gesehen hätte. Waren sie denn wenigstens auch gelb?
Nee, sie waren blau wie mein aktueller Lederkombi, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden. Es war tatsächlich so, es hat einfach, das Wasser stand auf der Autobahn zum Teil wirklich 3, 4, 5 Zentimeter. Also stand es wirklich. Es war einfach ein See, durch den man gefahren ist. Da konntest du dann auch nur mit 80 langfahren. Und die Daytona-Stiefel, ich habe schon die ein oder andere Lobpreisung auf sie gehalten, können so einiges, sind sicherlich auch sehr schützend. Aber wovor sie nicht schützen, ist definitiv Wasser. Das habe ich schon in der Eifel bei dem einen oder anderen Schauer schnell gemerkt. Und angesichts von 3 bis 3,5 Stunden Fahrt nach München, ja, war dann die Frage, was haben wir für eine Lösung? Für meinen Kombi habe ich natürlich einen Regenkombi, aber ich hatte jetzt nicht solche Gummiüberzieher für meine Stiefel. Und dann kam mein Vater um die Ecke und sagt, zieh doch die Gummistiefel an. Hatte ich denn auch. Und es hat sich bewährt, war schön.
Also noch ein Tipp, wenn du keine Gummistiefel beim nächsten Mal zur Hand hast, nimm Mülltüten. Die ziehst du quasi über deine Füße drüber und in die Stiefel rein und dann ist das mit diesem Wasser nur noch halb so schlimm.
Das war Teil des Brainstorming am vorigen Abend, aber irgendwie, finde ich, fährt man dann doch wie der letzte Mensch, wenn man Mülltüten an den Füßen hat. Aber
ja, nicht außen, sondern nicht über die Stiefel, sondern dann gehen die auch relativ schnell kaputt, sondern in die Stiefel rein, also quasi über die Socken, Stiefel, Mülltüte und dann mit den Socken und der Mülltüte in die Stiefel.
Wobei mein, du kennst ja meine Pornoletten, mein Denken war oder meine Sorge galt schon auch dem Leder.
Eher den Stiefeln, klar.
Kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wie schädlich Wasser für Leder sein kann oder auch eben nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich die auf jeden Fall schützen davor. Und so habe ich sie in den Rucksack gepackt. Der Rucksack war dann voll und bin mit den Gummistiefeln nach Hause gefahren und habe sie heute dann auch in die Post zu meinem Vater zurückgeschickt. Das war meine Rückfahrt. Um in aller Schnelle und Eile weiterzugehen, damit wir uns dem wirklich wichtigsten Thema widmen können, müssen wir noch auf zwei User-Feedbacks eingehen. Zum einen von unserem geliebten Kaba ZZ, der ja schon öfters auch nett geschrieben hat, der hat uns nochmal den Hinweis gegeben, dass in der Folge, wo wir über die Führerschein-Novelle sprechen, der Eindruck entstanden ist, dass wir sagen, mit einem C1-Führerschein könnte man einen großen Traktor fahren. Das ist natürlich nicht so. Das ist nicht möglich, also großer Traktor, nochmal ein anderer Führerschein, das einmal klarzustellen. Und die Nadine hat uns geschrieben, lange Nachricht, tolle Ducati hat sie, dafür nochmal ganz fette Props und hat auch unter anderem da nochmal kurz gefragt, was sich eigentlich aus den Putzmitteln, die ich mir bestellt habe, zum Motorradputzen ergeben hat und wie das so funktioniert hat, weil sie hat auch weiße Felgen und da hat sie wohl immer ihren Spaß damit, die alleine sauber zu kriegen. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch so einen Felgenreiniger gekauft und so einen Gelreiniger. Du kennst mich als Putzmuffel. Keine Ahnung, welche Anforderungen oder welche Vorstellungen oder Wünsche ich bezüglich des Putzens hatte. Das Motorrad wurde einigermaßen sauber. Spaß hat es halt in keinem Fall gemacht. Und ich glaube, das hätte es auch nicht gemacht, wenn ich das hardcore-aggressivste Reinigungsbenzin oder sowas genommen hätte. So einen Felgenreiniger habe ich mir noch geshoppt bei dem großen Versandhandel unserer Wahl beim Motorrad. Und der war halt irgendwie für den Arsch. Also der hat halt vielleicht den Fliegendreck weggemacht, aber das Kettenfett, ich glaube, da musst du mit Bremsenreiniger Benzin ran oder was, keine Ahnung.
Ja, das ist auf jeden Fall alles, was so lösungsmittelmäßig ist, ne? Oder was da auch sehr, sehr gut funktioniert, das ist ja so ein, ich sag mal, Allheilmittel. Es gibt ja verschiedene Dinge, die du unbedingt brauchst, wenn es ums Motorradfetten geht. Das ist einmal Panzertape, also Gewebeband.
Und WD-40.
Kabelbinder und WD-40, genau. Mit WD-40 klappt das ja hervorragend.
Muss ich auch nochmal ran. Gerade sind die Reifen ausgebaut und werden jetzt gerade bei dem.
Du meinst
Reifen
die Räder?
Die Räder.
Nee, oder hast du schon gewechselt?
Nee, das macht der Reifendengler meiner Wahl hier.
Der Reifendengler der Wahl. Okay. Ja.
Und um so ein bisschen überzuleiten zu unserem heutigen Gast und damit zum wichtigsten Thema zu kommen, während meiner Tour habe ich gemerkt, dass ich schon recht viel Sport im letzten halben Jahr gemacht habe. Jetzt ist es nicht
gleich. Und Bier getrunken und gegessen natürlich.
Ja, ich wusste, dass der Kommentar kommt. Ist nicht gleich.
Kleine Randnotiz, kleiner Exkurs, ne? So die letzten Monate oder letzten anderthalb Jahre seit Corona. Was schätzt du, wie hoch das zugenommene Gewicht im Durchschnitt ist bei den Leuten, die über die Corona-Phase zugenommen haben? Also nicht über die gesamte Bevölkerung, sondern diejenigen, die zugenommen haben. Wie viel haben die im Schnitt zugenommen?
Boah, 7,5 Kilo.
Leck mich im Arsch, du bist verdammt nah dran. Also, es sind, glaube ich, 6,9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ich immens finde, überleg mal, ne? Du bist ein durchschnittlicher Typ, ein durchschnittlicher Fahrstuhltyp hat 75 Kilo, ne? Das heißt, du hast fast 10% deines Körpergewichts zugenommen, das ist pervers, also finde ich völlig verrückt und das ist ja der Durchschnitt, ne? Also da gibt es halt Leute, die haben mit Sicherheit nochmal deutlich mehr zugelegt, ich weiß jetzt nicht, wie da die Verteilung ist, aber ich finde 7 Kilo völlig krass.
Da habe ich ja Glück gehabt, denn ich glaube, bei mir ist es über die Corona-Zeit, sind es 2 Kilo geworden, roundabout. Ich glaube schon, dass das teils bedingt ist des Sports, den ich mache. Aber du hast natürlich
Muskelmasse zugelegt, natürlich.
Ja, habe ja das Rennradfahren für mich so ein bisschen entdeckt und merke, dass einfach der Oberschenkel ein bisschen zugelegt hat. Aber auch am Oberkörper. Aber natürlich, wir reden jetzt nicht davon, dass ich auf einmal Leistungssportler geworden ist. Also wer jetzt irgendwie mich mal in Natura erlebt, der darf jetzt nicht erwarten, dass hier irgendwie der neue Dwayne The Rock Johnson auf ihn zukommt. Bewegt sich, glaube ich, im völlig normalen Bereich, hat aber trotzdem dazu geführt, diese Tätigkeit, die sicherlich auch auf den Bauch ging, das war dann aber eher dem Bier geschuldet, dass ich während meiner jüngsten Tour gemerkt habe, mein Lederkombi, der zwickt. Es passt nicht mehr so richtig. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass extrem Druck auf gewisse Körperstellen kam, unter anderem auf die Knie, was echt so ein bisschen unangenehm war, wenn du dann 6-7 Stunden am Tag dich in diesem Kombi bewegst. Und so ist für mich die Erkenntnis der Tour, scheiße, ich brauche einen neuen Kombi. Mein Kombi ist wohlbemerkt 11 Jahre alt. Und das einzig Positive an dieser Erkenntnis ist, dass, wie es der Zufall so will, beziehungsweise eigentlich haben wir es jetzt schon zweimal, glaube ich, auch angekündigt, heute mindestens unser Gast absoluter Experte ist. Ich nehme es mir mal kurz raus und stelle ihn mal so ein bisschen vor. Michel kannte ihn nämlich schon. Ich habe ihn heute kennengelernt. Und man würde jetzt nicht denken, dass er das macht, was er macht, wenn man nur das hören würde, was ich jetzt erzähle. Und zwar wohnt er im Alsting, das ist in Frankreich, aber direkt im Grenzgebiet. Wir können also sagen, wir haben heute eine internationale Sendung. Er hat eigentlich seine Karriere begonnen in Miami, wo er überlegte, einen Jetski-Verleih aufzumachen. Das hat allerdings nicht so richtig geklappt, hat dann Autos verkauft, hat deutsche Autos importiert und an die Amis verkauft und umgekehrt dann auch Autos aus Amerika nach Deutschland überführt. Das hat er gerne und gut gemacht, bis dann irgendwann der deutsche Staat auf seiner Fußmatte oder zumindest in seinem Briefkasten auftrat und ihn aufforderte, doch nochmal seine Wehrpflicht zu erfüllen. Ist dann Hals über Kopf nach Deutschland zurückgekommen und 12 Jahre tatsächlich bei der Bundeswehr geblieben. Ich hoffe, das ist alles so korrekt wiedergegeben. Bei den Fallschirmjägern hat die Extreme gesucht und auch gefunden, ist über so wahrscheinlich ziemlich allen Ländern dieser Welt, wo das so möglich ist, aus dem Flugzeug gesprungen, um mit dem Fallschirm sicher am Boden zu landen. Das hat er auch geschafft und ist jetzt in einem ganz anderen Metier. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Stefan, leidenschaftlicher Experte für Lederkombis und alle Schutzprotektoren, die damit verbunden sind. Herzlich willkommen, Stefan. Ich hoffe, ich habe dich richtig vorgestellt.
Hi Jan, hi Michael. Hast du.
Sehr schön. Ich wollte sagen, also ich habe jetzt ja eigentlich nur auf das Wortspiel gewartet, dass er ja quasi den Absprung geschafft hat von der Bundeswehr und jetzt bei uns im Podcast gelandet ist. Natürlich putzmunter und gesund und frisch und dabei. Kleine Info, damit wir schon von Beginn an so ein bisschen die Richtung vorgeben. Stefan ist natürlich, heißt natürlich nicht nur Stefan, ist natürlich seinen Werdegang weiter fortgesetzt und ist als Stefan Röttger, ich glaube, Deutschland und ja international vielleicht auch bekannt, heutzutage unter seiner eigenen Firma namens Killskin. Und das ist tatsächlich auch der Grund für seinen Auftritt hier bei uns in der Sendung. Denn wie der Name schon sagt, Killskin, ne, er beschäftigt sich mit der Veredelung von Häuten, und zwar nicht irgendwelchen Häuten, sondern Lederkombis. Und jetzt schließt sich so der Kreis zu Jans Einleitung. Er wird uns nämlich heute so ein bisschen über das Thema Sicherheit und Lederkombis und Technik und Protektoren und Airbag und allem drum und dran erzählen und aus seinem Nähkästchen plaudern. Das ist jetzt tatsächlich schon beachtliche 17 Jahre, glaube ich, ne? Im Bereich Lederkombis sich abspielt.
Das ist korrekt. Das sind 17 Jahre jetzt rein nur Rennsport mit Skillskin. Davor noch meine eigenen Jahre. Also wir reden mittlerweile von über 22 Jahre, wo ich mich nur um Einteiler kümmere, Sicherheitsmaßnahmen, Prävention für Verletzungen, mir Alternativen eingelassen habe, damit, wenn man stürzt auf der Rennstrecke, wovon wir alle ausgehen, weil dafür ist die Rennstreckenrunde da, dass wir am Limit fahren, dann dementsprechend mit möglichst wenig Blessuren davonkommen könnten.
Wie kam es denn dazu? Wie hast du denn, um jetzt das Wortspiel zu bringen, den Absprung dann geschafft vom Fallschirmjäger zu jemand, der nicht nur Motorrad fährt, sondern sich dann denkt, ich mache das selbst, was die Sicherheitsausrüstung angeht?
Ich brauchte einen Ausgleich zum Fallschirmspringen und zum Dienst. Bin dementsprechend dann auch Motorradrennen gefahren, also die Renntrainings dementsprechend. War dort sehr talentfrei und habe dann dementsprechend auch guten Bodenkontakt gehabt. Das heißt also, die Verletzungen zwischen Motorradfahren und Fallschirmunverletzungen, die hielten sich so die Waage. Und irgendwann hast du mal die Nase voll auf dem, was es im Handel gibt, regulär, dich drauf zu verlassen. Und dann denkst du mal, es muss doch eben ein bisschen mehr geben. Und dann fängst du halt eben an zu forschen und an zu machen. Rein autodidaktisch, weil die Ausbildung für einen Lederkombi-Schneider oder Protektorenbauer gibt es einfach auf der ganzen Welt nicht. Und dann gibt es nur eins, Learning by Doing. Und dann dazu ab in Profirennsport. Und 2004 rief der André Walek mich, der war dann der heutige Nolan-Geschäftsführer und damals der Bert Pönsken, von Suzuki Europa und sagte, ob ich nicht in die neu gestaltete IDM kommen möchte. Und so fing das Ganze letztendlich an.
Wow, krasser, krasser Schritt.
Absolut. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es extrem spektakulär, wenn jemand sagt, na, ich brauche einen Ausgleich von der Arbeit. Arbeit in dem Fall Fallschirmspringen, ne, was ja schon für die meisten Normalsterblichen jenseits von Gut und Böse ist. Ne?
Also, da würden sich die meisten dann wahrscheinlich Häkeln suchen oder so zum
Ausgleich. Genau, und dann als Ausgleich was Ruhiges. Ne? Wir fahren Motorrad rennen. Also
ja.
find ich schon völlig verrückt. Und dann aber auch gleichzeitig die Erkenntnis mit dazu, naja, Fallschirmspringen irgendwie bei 3000, also ganz kurz, bei welcher Höhe springt man als Fallschirmjäger im Einsatz aus dem Flugzeug?
Gibt es zwei Kategorien, die Freifaller bei 3750 Meter und die Automatenspringer bei 400 und dementsprechend bei echten Einsatzsprüngen in Einsatzgebieten auch extrem tiefer.
Wow, was? Hast du gerade 400 Meter gesagt?
Ja, also bei Einsatzsprüngen, die wir geübt haben, waren 220 Meter.
What?
Ja, du musst ja, der Sinn ist ja nicht, dass du da auch durch die Gegend fliegst, der Sinn ist ja, dass du deinen Einsatz schnell beginnst und der beginnt ja am Boden, wohlgemerkt. Das Fallschirmspringen ist ja nur Mittel zum Zweck, damit du das Autofahren sparen kannst zum Einsatzort.
Aber jetzt sag mal,
der Schirm dann automatisch aus, ne? Also du springst raus.
Ja, genau, der elektrische sozusagen. Da ist oben dann die Schnur dran dementsprechend. Du springst nur raus, machst Sprunggepäck ab, klatsch, bumm, unten und dann Waffe frei machen und auf geht's.
Okay, und du hast eben gesagt, nicht nur beim Motorradfahren als talentfreier Rennsportler hast du dich öfters verletzt, sondern auch beim Fallschirmspringen. Also,
auch, ja.
Wie hast du dich in beiden Kategorien verletzt?
Wie die eben sagte, Oma sagt dir immer, dummes Fleisch muss weg. Das heißt also, es gibt zig Möglichkeiten, sich dann zu verletzen. Weißt du, du knickst um, du reißt dir die Bänder ab, du brichst dir das Bein. Beim Fallschirmspringen jetzt, weil da auch nicht immer alles schön auf dem Landeplatz ist und auch mitten in Gebirgen oder sowas oder in komischen Bäumen. Und beim Motorradrennen ist es halt der typische Highsider. Ne? Früher gab es die noch so richtig öfters und die habe ich gut drauf gehabt, muss ich sagen.
Okay, ja, das heißt, was du dann auch später gemacht hast, basierte, wie du das eingangs erwähnt hast, auf eigenen leidgeprägten Erfahrungen.
Unter anderem, weil bei mir, ich habe mich immer nie so als echten Rennfahrer gesehen, sondern mehr so als Hobby. Und habe dann durch das Engagement auf den Rennstrecken mit dem Rennservice dann halt gesehen, damals beim Andy Mecklau, bei Matthias Wegscheider, Markus Wegscheider hieß er, beim Jürgen Ölschläger, Gott hab ihn selig und so weiter, Jörg Teuchert und Stefan Nebel, Hafenegger und wie sie alle heißen, Dario Giuseppetti, Werner Demen, dass die dementsprechend immer abgeflogen sind, ja, und dann entsprechend aber auch sich mit den größten Verletzungen zusammengeflickt haben und eine Woche später wieder auf dem Bike saßen. Und da wir mittlerweile mit den gerade genannten auch dann über die Jahre hinweg auch so ein Freundschaftsverhältnis aufgebaut hatten, dann forst du halt noch ein bisschen mehr nach, als nur aus geschäftlichen Gründen oder sowas. Dann probierst du einfach, dir was hinzukriegen, dass den Jungs weniger geschieht. Also bei mir war es nur der Einstand, aber die Motivation in erster Linie war damals der Tod vom Jürgen Ölschläger, wo ich denke, das darf so nicht mehr passieren.
Wieso, was war da die Ursache? Also, entschuldige, aber da bin ich jetzt nicht ganz in der Materie drin.
Das ist so wie die ähnliche letztens auch wieder gewesen, ist jetzt wieder, du wirst überfahren. Du wirst überfahren und damals war es dementsprechend noch so, dass dir dann halt die Rippen brechen, je nachdem, wo du getroffen wirst, ja, und sich dann halt eben die inneren Blutungen hast, die Rippenstückchen sich in die Lunge bohren und du praktisch innerlich verblutest.
Boah.
Das sind aber nur Hardcore-Fälle wohlgemerkt. Was auf der Straße abgeht, finde ich unfallmäßig viel, viel schlimmer. Warum? Du triffst im Bus, du knallst in die Leitplanke, in den Graben. Du hast da auch nicht 220 drauf. Der Sinn ist ja gewesen, auf die Rennstrecke zu gehen, um den ganzen Gefahren des Alltags aus dem Weg zu gehen. Rennstrecken haben Auslaufzonen, Kiesbett, Grünflächen und so weiter. Ja, da kannst du ordentlich stürzen. Die meisten, ich nenne es immer die Pussyrutscher, wenn ihr, sag mal, das Vollrad einklappt bei 80, 90 km/h in extremer Schräglage. Ja?
Ja.
Und dann passiert dir im Grunde nichts. In Anführungszeichen. Und habe ich aber gesehen, wir hatten pro Rennwochenende um die 60, 70 Krebs. Und dann siehst du, man kann ja nicht wahr sein, dass der die Verletzung hat, der die. Warum haben die so viele Verletzungen? Oder so große? Warum? Auslaufzone da, kein Bus getroffen, kein Auto getroffen, keine Leitplanke. Dann siehst du, dass sie rutschen, dass sie sich verbrennen dementsprechend, dass sie, wenn sie irgendwann einschlagen, wegen hohen Geschwindigkeiten, diese Straßenprotektion nach der normalen CE-Norm, das ist einfach zu wenig für auf die Rennstrecke. So, aber für Profi-Rennfahrer, mal von MotoGP abgesehen, gibt's keine speziellen Protektoren. Bis ich sie auf den Markt gebracht habe. Warum? Ich hatte echt die Nase voll. Ihr habt alle die Industrieprotektoren da drin, die aus dem Straßennorm basieren. Und eine CE-Norm, die ist wichtig, aber es ist nicht das technisch Machbarste, es ist das kleinste, gemeinsamste der Industrie.
So, um das so ein bisschen einzuordnen, das wäre jetzt nämlich tatsächlich für mich auch so diese Frage gewesen, ne? Denn diejenigen, die hier ein bisschen mithören und vielleicht auch den YouTube-Kanal kennen, die wissen ja, dass ich bei dir mal zu Besuch war. Und die wichtigste Frage ist ja für den Otto-Normal-Fahrer, sage ich jetzt mal, der sich Lederkombi kauft, egal ob jetzt ein- oder Zweiteiler, der geht ja im ersten Moment erstmal davon aus, ich bin mit dieser Kleidung gut geschützt.
Eine und Frage, Moment, warum gut geschützt? Warum? Du bist damit, pass auf, deck der einen Einwurf, sorry Michel, ja, der Punkt ist, du bist besser geschützt als in der Jeanshose oder im Casualwear. Dass du gut geschützt bist, woher weißt du das?
Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Also du hast ja gerade diese Norm angesprochen, um das vielleicht so ein bisschen greifbar zu machen. Ne? Also es gibt ja diese Level 1, Level 2 Protektoren, die jetzt in diesen Kombis drin sind. Was muss in so einem Protektor abkönnen und aushalten und wegdämpfen, damit er diese Norm bekommt, damit man sich als Außenstehender das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, was da gemessen wird und was da überhaupt die Referenz ist, sage ich jetzt mal.
Das könnte ich dir alles erklären in einem zweistündigen Vortrag. Das wird aber das alles sprengen. Letztendlich musst du mal sehen, warum es diese Bekleidung überhaupt gibt. Und damit würde ich deine Frage gerne indirekt beantworten. Der normale Straßenfahrer stürzt eigentlich nicht. Ja? Es wird keine Bekleidung hergestellt der Industrie. Und da muss ich dir mal für die Industrie auch mal eine Lanze brechen. Ja? Die baut Sachen nach bestem Wissen und Gewissen. Für einen Motorradfahrer, ja, der dann etwas mehr Schutz hat gegenüber, als wenn er jetzt in einer kurzen Hose fahren würde und in Flipflops, übertrieben gesagt. Mhm. So, du weißt aber selber, ich glaube, die letzten Zahlen waren, glaube ich, wir haben in Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern, ich glaube, 8 Millionen Motorradfahrern pro Jahr in Anführungszeichen nur 3.500 Unfälle, wenn das stimmen sollte. Ich lege mich bitte nicht fest. Mhm. So, dafür kann doch keine Unternehmen sich Sachen forschen, dass du das Beste, Sicherste ankriegst, dass du wirklich gut geschützt bist. Verstehst du?
Aber du meinst, ein Unternehmen kann das nicht wirtschaftlich machen, weil letztendlich hast du ja nichts anderes gemacht. Du hast ja die Einzelfälle angeschaut.
Ich bin keine Industrie. Wir reden über einen großen Markt. Ich bin eine minimale, kleinste Manufaktur in einem ganz, ganz kleinen, minimalen Bereich, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ich probiere was zu konstruieren und zu bauen, damit du stürzen kannst.
Das heißt, was auf der Rennstrecke automatisch wirst, ne? Also da gehört Punkt, ja das.
Wir werden früher alle stürzen, früher oder später, ja. Richtig. Aber ich gehe von normalen Crashs aus. Es wäre auch blasphemisch zu sagen, bei mir kannst du, ich mache dich unverwundbar. Das ist Quatsch, dafür ist das Unfallgeschehen viel zu vielschichtig. Ja? Auf der Konstitution vom Körper her. Bist du trainiert? Bist du nicht trainiert? Ist das Erste. Das Zweite ist, wie alt bist du? Ein Knochen von einem 20-Jähriger hält 5-mal mehr als meine Knochen mit 54. Ich habe einen Vorteil, ich habe so viele Brüche gehabt und das Schöne, da wo gebrochen mal was gewesen ist, da bricht sich nochmal. Das gleicht sich wieder aus.
Den Vorteil hast aber nur du, ne? Der Normalsterblicher wie ich, der hat mal einen Knochen gebrochen, also Schlüsselbein und so. Das zählt halt nicht für den normalen Motorradfahrer.
Da bin ich jungfräulich. Mein Schlüsselbein ist alles in Ordnung. Ich habe immer auf die Beine gekriegt. Aber um das jetzt auch mal wieder ein bisschen Ernst dabei zu bringen, ist der Punkt einfach, wir dürfen die Industrie nicht überlasten mit zu großen Antworten. Mit der Sache, es ist sicher. Die Airbag-Technologie ist auch nicht verkehrt. Wir haben ganz viele verschiedene Airbags auf dem Markt. Ja? Große, kleine, schwimmwestenartige, flächenmäßige, wie andere flächenmäßige, Kordelauszugssystem, elektronische und so weiter. Aber der Punkt ist doch, dass keiner irgendwie was bauen und konstruieren kann, damit du in Ruhe stürzen kannst. Und das würde ich ganz ehrlich sagen, pass auf Jungs, der nicht stürzt, ist der, der am besten fährt und der am vorausschauendsten fährt. Und die, die es erwischt, jetzt mal egal, ob du es provoziert hast und selber schuld bist oder die meisten, die auf der Straße unschuldig stürzen, weil sie abgeschossen werden. Ja, ist der Punkt, man kann so einen Schutz nicht so bauen, dass dir einfach nichts passiert. Deswegen mache ich eine ganz klare Trennung zwischen Unfällen auf der Rennstrecke und Unfällen auf der Straße. Weil der Körper ist das Problem, sobald die irgendwo gegenprallt, nützen dir bei 150 auf der Straße kein Airbag irgendwas und bei 200 auch kein Protektor mehr irgendwas. Warum? Da kann man sich ausmalen, oder?
Ja, also die Energie ist wahrscheinlich einfach nicht mehr abbaubar. Aber
richtig.
Mich würde natürlich trotzdem interessieren, die Erkenntnisse, die du ja auch dann hast, lassen sich doch aber trotzdem zum Teil auch auf die Straße übertragen, wenn es ums Thema Protektoren geht.
Auf jeden Fall, weil das Thema ist, es geht nicht nur darum, dass du Verletzungen verhinderst. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch die Unfälle, du 40, 50, 60, 70 km/h, die normalen. Es sind ja die meisten Unfälle passieren nicht im High-Speed-Bereich.
Ja.
So die Kleinigkeiten. Und da muss ich sagen, pass mal auf, es kann doch nicht sein, wenn ich mit dem Mountainbike den Berg runter 70 km/h drauf habe, ja, dass der Protektor, den ich da eventuell trage, ähnlich ist wie der in einem Motorradkombi für 2.000 oder für 1.500 Euro. Wie geht das denn?
Und das ist so, meinst du? Oder,
Das weiß ich, definitiv. Warum? Es geht einfach darum, dass die Protektoren alle werden nach der CE-Norm geprüft, bei Unfällen gemessen bei 50 km/h Durchschnittswert. Danach gibt es die CE-Norm. Die find ich wichtig, die ist gut. 50 ist das, was ich fahren darf. Ja, obwohl, ja. Wer fällt schon mit 50 aufs Gesicht, aber kenne ich keinen, außer Inlineskater vielleicht. Aber ich sage immer so, lieber eine Norm als gar nichts. Das hätten wir nur noch Styropor drin, wie in den 70er. Mhm. Ja, aber ich sage definitiv, das, was wir heutzutage in der Norm und was diverse Firmen, europäische oder ausländische Firmen, da als Sicherheit bewerben, das ist schon sehr fragwürdig mittlerweile.
Okay, Entschuldige, wenn du nicht noch irgendwie da jetzt gerade, wollte ich nicht unterbrechen.
Dann tust du nicht.
Vielleicht fangen wir aber mal von vorne an. Wir sind jetzt schon ziemlich tief in der Materie drin, nämlich Protektoren. Grundsätzlich hast du ja auch die Expertise mit überhaupt dem ersten Schritt. Und da würde ich gerne mal anfangen, weil das ist ja auch das, was mich jetzt gerade bewegt und was wahrscheinlich viele bewegt, die sagen, sie wollen Motorrad fahren. Bei mir war das vor 11 Jahren so, vor 12 Jahren sogar, dass ich gesagt habe, okay, ich will Motorrad fahren. Bei mir war das eher so eine Style-Frage, ob Textil oder Leder. Ich will ein Lederkombi. Fangen wir doch damit mal an.
Ja.
Für den Straßengebrauch. Findest du Textilkombis okay? Oder würdest du auch dort immer sagen, Leute, kauft Leder, das ist das einzig Wahre, was schützt? Oder wie ist da der Stand der Dinge?
Du, ich würde dennoch sagen, meine erste Frage wäre immer, wie bei mir im Geschäft, im Atelier, was fährst du für ein Motorrad? Wenn du eine GS fährst und fährst im Jahr 40.000 oder 30.000 Kilometer, macht ein Ledereinteiler darauf keinen Sinn.
Mhm.
Warum? Du fährst aufrecht, wie auf dem Pferd, sorry, ja, hast da ganz andere Erwartungen an dein Motorrad und schrubbst Kilometer bis zum geht nicht mehr. Das heißt, du bist ein echter Tourenfahrer, ja, frisst Kilometer.
Bei allen Bedingungen und warm,
genau, kalt, genau. Und da macht für mich diese ganze Technik der Bekleidung, was den Helm angeht, was Stiefel, Handschuhe angeht und jetzt kleine Frage zu machen, den Textilankombi angeht, Sinn. Ja, warum? Ich fahre nicht mit denen nur mal eben 2-3 Stunden von A nach B oder mal eben 10 Stunden bis Korsika, sondern ich habe das jeden Tag an, ja, und bin sozusagen, ist für mich so ein Bergsteiger, der auf dem Motorrad sitzt.
Mhm.
So, wenn du jetzt auf einer, sagen wir mal, Supersportler sitzt, auf einer Racermaschine, Marke ist ja egal, verstehst du, macht so ein Textilanzug gar keinen Sinn. Ja, warum? Du hockst da im Liegestütz, ja, deine Wirbelsäule verlängert sich ungefähr um 10 bis 12 Zentimeter, weil du mit dieser gebückten Haltung am Lenker bist, der Rücken wird länger, da rutscht dir eh schon alles hoch. Und dazu brauchst du einfach eine Schnitttechnik in der Bekleidung, die überhaupt dafür vorgesehen ist.
Mhm.
Ich kann auch in einem T-Shirt Motorrad fahren, auch im Skianzug oder und im Rasenmäheranzug, geht auch alles. Nur das Thema ist, zieh doch das an, wofür es konstruiert wurde. Mhm. Und dann kannst du es auch, kannst es auch beurteilen. Und wenn da jetzt nichts mit einem Stoffanzug, Textilanzug auf dem Supersportler sitzt, dann beschwer dich bitte nicht, wenn bei 280 sich die Ärmel aufblähen. Warum? Der Anzug ist dafür nicht gebaut worden.
Wichtiger Punkt. Rasenmäheranzüge sind mir bisher noch nicht bekannt. Stefan, da musst du vielleicht nochmal nachliefern. Schick mir gerne mal ein Foto von dir im Rasenmäheranzug. Das würde mich dann doch mal interessieren, wie sowas aussieht. Aber
du ganz, es ist der Skianzug, wie jemand das nennt, das Textilanzug. Ja. Die ganzen Cordura-Sachen waren 1995, ja, kommen aus dem Arbeitsschutz, ja, und waren für Gartenbau und für Baumfällerfirmen drin.
Na, siehst du mal.
Ja, siehst du. Nur, es waren grün. Heute sind sie schwarz mittlerweile und neonfarben.
Also, wieder was gelernt.
Das heißt also, das, was bei diesen Textilkombis so das Obermaterial ist, ne, was halt.
Cordura, eben, genau.
Genau, also das ist genau das Gleiche, was unser Hausmeister an der Hose trägt oder wenn es draußen ein bisschen kälter ist, eine Arbeitsjacke.
Mittlerweile ja, ja.
Das ist ein Ding.
Schön Engelbert Strauß.
Genau. Die, aber muss man mal sagen, die machen ja auch hervorragende Sachen, wohlgemerkt, ne?
Ja.
Also wenn du überlegst, wie du früher rumgelaufen bist und wie du heute rumläufst damit, ist nur noch Models auf dem Dach bauen, als Dachdecker oder sonst irgendwas. Und wenn die in der Kneipe stehen, sage ich auch gut angezogen.
Du bist jetzt zwar der Fachmann für Lederbekleidung, sag ich jetzt mal, aber hast du oder kannst du kurz beschreiben, was dieses Cordura im Endeffekt von normalen Stoff unterscheidet? Also gibt es da so einen Abrasionsmehrwert? Ist das widerstandsfähiger? Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit einer Jeanshose vergleiche, hast du da eine Info oder sowas?
Michel, habe ich. Aber das Thema ist, ich bin zwar jetzt der Lederfachmann, aber im Grunde ist mein Steckenpferd die Bekleidung generell. Was ziehe ich wofür an, zu welchem Preis, was kann das und was tut's? Verstehst du? Es gibt für alle Sachen gibt es eine Pro-Sache und es gibt für Sachen eine Kontra-Sache. Ja, aber dass man sagen, pass auf, es bringt mir nichts, wenn ich eine Kevlar-Jeans anziehe, wo ein Minimalprotektor drin ist. Ja, weil der Hersteller auf den Schwerpunkt geht, Abriebfestigkeit. Mhm. Ich bin jemand, pass mal auf, okay, das ist richtig. Aber Abriebfestigkeit nach meiner Fasson und nur nach meinem Firmencredo ist, eine Abriebfestigkeit habe ich in erster Linie auf der Rennstrecke, weil da rutsche ich 40, 50, 60, 150 Meter. Da brauche ich eine Abriebfestigkeit. Auf der Straße bin ich froh für jeden Protektor auf meinem Knochen. Da ist mir die Abriebfestigkeit zweitrangig. Die ist wichtig auf der Straße, aber zweitrangig. Was nützt mir denn, wenn ich mir den Abrieb, also meine Hautverletzung mir erspare, mir aber die Knochen gebrochen habe, weil ich da so eine Slip-Einlage als Protektor rumschleppern habe.
Ja? Und dann halt bei 30 km/h einfach gegen die Bordsteinkante gerutscht bin. Oder
richtig. Und jetzt kommen wir Folgendes. Wir kennen alle unsere Knie. Auf Knien hast du nur Knochen und Haut, richtig?
Ja.
So sieht's aus. Da hilft dir auch keine Abriebfestigkeit. Ja, und deswegen geht es darum, in erster Linie brauche ich für auf der Straße was auf meinen Knochen drauf. Warum? Der Bruch ist das, was mich so nervt und was so weh tut. Ja? Das ist das Erste. Und wenn ich dann nur einen kleinen Protektor habe, habe ich auch nur einen kleinen Schutz. Die Materialien ist eine andere Sache. Ja? Das Schlimme ist aber, dass mir immer nur mein Gelenk geschützt wird. Guckt euch doch bitte mal in allen Bekleidungssachen den Unterschenkelprotektor an. Ja, ich habe einen Knieprotektor und ich habe ein Schienbein. Das würde ich mir gerne schützen lassen. Guck mal, wie kurz das Ganze ist. Als wenn der Mensch immer nur auf die Kniescheibe fällt.
Ja, also ein großer Appell an all die damit spielen, sich, die es ja mittlerweile gibt, Motorrad-Jogginghosen zu kaufen. Das, glaube ich, sollte einem eigentlich einleuchten. Ja. Die hat ja, glaube ich, Louis oder was letztes Jahr auf den Markt gebracht. Völlig hirnrissig, locker, flockig sitzende Jogginghosen, die ja angeblich gute Abriebswerte haben. Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren.
Aber ja, ich muss da ganz mal kurz das Wort fallen.
Ja, gerne.
Nein, nicht gerne, aber das ist wichtig. Das ist keine Sache von Louis, keine Sache von allen anderen oder von sonst irgendwelchen Herstellern. Der Punkt ist, das können die alle nur machen, und das sage ich dir ganz offen raus, weil die Norm so absolut lächerlich ist. Das Problem ist nicht der Hersteller der Bekleidung, sondern des Gesetzgebers, der die CE-Normen festlegt. Und wenn ich sage, ich darf mit Minimal-Jogginghosen, das mit Triple A, dann auch noch zertifiziert wird, wo du denkst, oh, er hat eine Triple A-Zertifizierung, ja, und keiner mehr logisch nachdenkt. Also mit Jogginghosen, ja, und einer Slip-Einlage als Protektor für 250 Euro, ja, sich nicht hinlegen sollte. Ja, das ist das Problem, wo ich sage, also auf, hier stimmt, ist eines im Argen. Also, die Frage, die ich sage, ist nicht, moniert nicht die Händler und die Hersteller, die CE-Norm muss geändert werden. Und zwar nicht händlerfreundlich, sondern fahrerfreundlich.
Aber hast du nicht am Anfang gesagt, dass du diese CE-Norm sehr wichtig und gut findest?
Weil es überhaupt eine gibt, meint er, glaube ich, ne?
Richtig, ganz genau. Weil wenn wir gar keine hätten, können wir alle in Badehosen fahren. Ich bringe jetzt morgen raus eine Kevlar-Badehose für Supersportler. Ja? Hol mir noch einen Influencer, der mir noch super geil da in die Kamera grugt mit seinem Sixpack, ja, und sagt 3 Stück für 2.
Okay, ja.
So, Jungs, wir reden hier echt über teuer Geld. Wir reden über Klamotten, die mir auf den Sack gehen bei 35 Grad und die ich anziehe, um mich im Nachhinein für den Worst Case zu wappnen. Die ich aber verdränge jeden Tag. Und dann passiert der Worst Case. Und da bei mir seit 20 Jahren ich jeden Tag mindestens 1-2 Personen im Laden stehen habe, die den Worst Case erlebt haben und bei mir also eine Alternative suchen, habe ich dann eine ganz andere, sagen wir mal, Erfahrung und auch Einsicht als jeder Händler. Wer geht denn, der gestürzt ist, zum Händler und sagt dem, Alter, was für eine Scheiße hast du mir hier angedreht? Versteht ihr? Deshalb bin ich so extremst und habe auch ganz andere Ansichten wie alle anderen. Warum? Weil bei mir das alles zusammenkommt und ich sehe, wer was konstruiert hat und wer was auf den Markt gebracht hat, wie er was bewirbt, wie er es verkauft, wo er es verkauft und wie es funktioniert.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen oder mehr oder minder fragen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch meine Ausgangssituation gewesen, als ich damals das erste Mal bei dir zu Besuch war. Ne? Also wenn ich als Kunde blauäugig Motorradbekleidung kaufen gehe, ne? Dann denke ich vielleicht so noch, wie du es vorhin beschrieben hast, okay, ich habe halt irgendwie einen Sporttourer oder vielleicht auch irgendwie eine Reiseenduro oder was auch immer, dann bin ich vielleicht viel damit unterwegs und kaufe eher eine Textilkombi oder Textilkleidung. Oder ich sage, ich habe einen Supersportler und kaufe mir einen einteiligen Lederkombi. Weil ich aber als Kunde mich ja tatsächlich nicht wirklich damit auskenne. Also ich bin weder irgendwie in der Regel Notfallchirurg auf der Intensivstation oder in der Notaufnahme und kenne mich mit Motorradverletzungen aus, noch habe ich irgendwie eine Ahnung davon, welche Normen greifen. Gehe ich dann in erster Linie davon aus, wenn ich mir diesen einteiligen Lederkombi kaufe und dafür noch, sagen wir mal, 1.500 Euro bezahle, um so richtig im hochpreisigen, im starken Hochpreisbereich vielleicht zu sein, ohne Airbag, da bin ich ja optimal geschützt. Aber das ist ja so von der Beschreibung, wie wir es jetzt von dir gelernt haben, unabhängig von diesen Unfallszenarien, ob jetzt Straße oder Rennstrecke, nicht so wirklich der Fall.
Misere, Michael, no, du sagst das. Es ist genau die Misere. Das Thema ist eben halt, wie soll man das sagen, auf den Punkt bringen, ohne dass das kaputt quatschen. Das Thema ist, wenn du mal guckst, die Artikelbeschreibung von einer Motorradbekleidung in dem Low-Budget-Sektor und guck dir mal die teuerste an, die Beschreibung, die sind gleich. Wie möchtest du, deswegen geht der Motorradfahrer, der einkaufen geht, überhaupt nicht blauäugig vor. Woher soll er denn die Unterschiede kennen? Es gibt keine Zeitschriften, die es dokumentieren mit Vergleichstests, gibt es nicht mehr. Es gibt keine Influencer, die es mal testen würden. Es gibt keine unabhängigen Prüfinstitute, die es testen würden. Ja, also der Motorradfahrer von heute, auch der Ältere, der Erfahrene, ihr habt doch alle gar keine Chance mehr rauszukriegen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Du gehst in den Handel, da kommt eine Hübsche an, in einen supergeilen, durchgestylten Laden und sagt, oh, sieht so gut aus. Ja, ist Testsieger von da und da oder beziehungsweise hat der Rossi auch an. Ja, was sagst du denn dann? Was kostet das? Ja, 2.000 Euro. Ja, nehme ich. Warum? Ist teuer, muss funktionieren, klappt. Deswegen ist es doch ganz einfach. Ich kann nur appellieren, frag doch mal einfach nach, egal welche Marke ihr kauft, was ist denn in dem Textilanzug drin? Was ist denn in dem Kombi verbaut. Denn der Schutz ist doch nicht der geile Style, wie er draußen aussieht. Der Schutz ist doch, was da reingebaut ist und eure Knochen schützt. Das fragt keiner nach.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber gehen wir auch hier vielleicht erst nochmal einen Schritt vorweg, weil ich bin jetzt hier der Egoist vom Herrn und denke jetzt an meine eigene Kaufentscheidung oder Kaufprozess. Maßgefertigte Kombis, da kommen wir später auch nochmal drauf, sicherlich ein Thema, stellt sich für mich aktuell einfach budgetär die Frage nicht. Wir haben jetzt gerade einen Tipp von dir bekommen zum Thema Textil oder Leder. Textil haben wir abgehandelt, gehen wir mal auf das Thema Leder. Ein- oder Zweiteiler. Wie gehst du damit um? Machen Zweiteiler Sinn? Wann machen Einteiler Sinn? Hast du da eine Empfehlung zu?
Ich sage bei meinen Kunden immer so, wenn du eine Stunde auf dem Motorrad sitzt, um 2 Stunden Kaffee zu trinken, hol dir einen Zweiteiler. Machst es umgekehrt und fährst ein sportliches Motorrad und einen sportlichen Stil, hol dir den Overall, sprich den Einteiler. Warum? Du hast diesen furchtbar nervigen, störenden Verbindungsreißverschluss nicht auf Bauchhöhe. Im Stehen sind die Sachen alle super klasse. Und sobald du in die Fahrerposition gehst, ja, schnürt dich der Verbindungsreißverschluss von der hohen Hose mit dieser und überkurzen Jacke genau auf dem Zwerchfell ab.
Mhm. So. Also das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ich habe jetzt, ich habe es ja gesagt, einen Zweiteiler. Und was mir da halt persönlich so auf den Sack ging, also mein nächstes wird ein Einteiler, genau aus dem Grund, ich sitze mehr auf dem Motorrad, als dass ich irgendwo pausiere. Ich kann zwar nachvollziehen, dass es in der Pause wird es wahrscheinlich super nervig, alle ziehen sich da aus und schön im T-Shirt bei 30 Grad und man als Einteiler klemmt man den sich hinten dran und sitzt dann da irgendwie im Café und ist nicht ganz so bequem. Aber ich merke halt einfach, dass genau das Ding ist. Ich habe einen Rückenprotektor, der vorne noch so einen Nierengurt hat, den du so umschließt. Und auf diesem Nierengurt sitzt dieses Verbindungsstück von Reißverschluss. Und das ist einfach so belastend, wie der da immer drauf drückt, sodass für mich eben auch die Entscheidung jetzt ging, Einteiler, ich sitze eh mehr drauf, als dass ich irgendwie Pause mache. Und dann ist es doch hoffentlich auch, Stefan, korrigier mich da gerne, vermutlich auch ein Sicherheitsaspekt, den man nicht unterschätzen darf, wenn du da einfach nicht dieses Verbindungsstück zwischendrin hast.
Richtig, aber jetzt musst du wieder auf fair sein und musst sagen, wenn du den Rückenpanzer einteilig groß, die auch in die Hose mit reinsteckst, dass die Wirbelsäule abgedeckt wird, ist es okay. So, aber die meisten Zweiteiler haben ja nur bis zum Reißverschluss ein Inlay drin. Ja, wenn überhaupt. Das heißt,
also du redest von so integrierten Rückenprotektoren in der Jacke.
Richtig,
ne? Also
richtig.
Ich habe so einen externen, das muss man dazu sagen.
Was dich also stört, aber was aber richtig ist. Ja. Das ist der Punkt, wenn du das hast. Der Punkt ist, es ist egal, woraus es ist. Es ist egal, welche Marke es ist. Das Wichtige ist, denk logisch nach und guck, ob alles abgedeckt ist. Ja, und eins dürfte klar sein. Je kleiner und leichter der Protektor, umso größer und schwerer wird der Gips.
Boah, böse Faustformel, aber
meine Faustformel, und die schwöre ich dir, die ist genauso sicher wie Pythagoras.
Umgekehrt proportional die ganze Geschichte. Aber das ist tatsächlich wieder so ein Aspekt der Blauäugigkeit und Unwissenheit, die ich vorhin beschrieben habe. Ne? Man macht sich halt über den Worst Case in der Regel jetzt nicht so viele Gedanken, vielleicht auch, weil man das so ein bisschen verdrängt und dann genau. zur Seite schiebt und so.
Logisch.
Und dann gehst du los und kaufst dir diese Lederkombi, egal ob jetzt ein- oder zweiteilig, und du spürst halt irgendwie, okay, da ist ein Polster drin oder ein Schutz oder was immer, und fühlst dich damit einfach schon beschützt, obwohl es da schließt das Thema, was du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall immer Sinn machen würde, sich einen längeren Protektor noch für drunter zu kaufen, damit eben die Wirbelsäule, auch wenn nicht ganz bis zum Steiß, aber zumindest weitergehend geschützt ist als das, was diese minimalistische Lederkombi-Oberteiljacke an Protektor drin hat.
Du bist je länger, umso besser. Verstehst du? Mach ruhig bis zum Steiß. Es ist unbequem. Ich sage immer so, Jungs, wir sitzen auf dem Motorrad. Wir müssen mit den Elementen kämpfen. Regen, Hitze, ne? Straßenbegebenheiten und so weiter. Und wenn dir das nicht passt, kauf dir ein Mini-Cabrio und fahr Auto. Ganz einfach. So, und wenn du über 50 km/h fährst, wo 50 steht, und fährst du über 30 in der 30er-Zone, ja, und jammerst rum, dass sich mit 160 einer auf der Landstraße abgeschossen hat, wo du nur 100 fahren darfst. Verstehst du? 11. Gebot, lass dich nicht erwischen. Es ist aber ganz einfach, dann zieh dich aber so an, dass wenn du selbst deine Regeln aufstellst und die normalen Gesetze dir ausdehnst, wie du es gerne hättest, ja, und über Tempos brauchen wir, glaube ich, oder Tempi brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden hier, ja, dann zieh dich auch dementsprechend ordentlich an. Das heißt, wenn du dich in Gefahr begibst, in Anführungszeichen, in bewusste Gefahr, dann rüste auf. Bist du ein passiver Fahrer und guckst durch die Gegend, bist du mit den normalen Sachen eigentlich gut gewappnet. Wenn du es drauf anlegst, je mehr du anhast, ja, umso mehr wird sie geschützt. Das heißt auf Deutsch, auf Einsatz bezogen, mit der Schussweste kann man sich in den Einsatz schicken. Hast du keine Schussweste, kann man sich das ausmalen, richtig?
Ja, so sieht's aus.
Jetzt. So, es war ein dummes Beispiel, ein bisschen martialisch, aber der Punkt ist, ey, wenn wir da, die Dinger fahren 300, 320, 330, ja, du bist in 2,5 Sekunden in 0 auf 100, du bist in unter 10 Sekunden auf 200, dann tun wir einen Gefallen und kommen nicht an mit Zweiteiler, mit Textilklamotten an oder mit Rückenpanzern, die in der Jacke drin sind, richtig?
So sieht's aus.
Und es gibt nicht nur, genau, und das Thema ist, jeder Fahrer ist eigenverantwortlich, aber er ist für mich nicht blauäugig, sondern woher soll er es wissen? Verstehst du? Ja. Aber nachdenken, ne? Ich könnte ja eventuell, das kann dem deutschen Motorradfahrer mal gut zu Gesichte stehen, weil wir machen es europaweit und es gibt keinen, der die Unfallgefahr so verdrängt wie der Deutsche. Nach gewissen Erfahrungen, meiner Erfahrung und so, ja.
Ja, ja. Oh, okay. Darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Ne? Du hast ja gerade das Thema Verdrängen und Verantwortung und so schon angesprochen. Jetzt übernimmst du ja quasi mit deiner Arbeit oder springst da jetzt in die Bresche, will ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Du hast die Erfahrung gesammelt, du hast über den Kontakt zur IDM natürlich ganz, ganz viele Unfallszenarien und Lederkombischäden und Knochenbrüche etc. alle schon gesehen. Und wenn wir jetzt quasi tatsächlich mal vom Risikofaktor Landstraße weggehen, also quasi, ne, dass du halt irgendwo hinfährst, überfahren wirst, runterrutscht, was auch immer.
Worst case, richtig, ja.
Genau, das lassen wir jetzt mal außen vor und nehmen jetzt wirklich nur das, was der Lederkombi oder die Protektoren an Schutzleistung maximal erbringen können unter optimalen Bedingungen auf der Rennstrecke. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mir so einen normalen Stangenkombi vorstelle, was sind denn da so im Fall des Sturzes auf der Rennstrecke so klassische Verletzungen, die vielleicht durch besser dimensionierte Protektoren problemlos vermeidbar wären?
Wobei ich hier kurz einhaken möchte, vielleicht können wir das schon auch auf die Straße beziehen, weil mein Kaufzweck wird ja jetzt nicht nur sein, also ich möchte den Lederkombi eben vorwiegend auf der Straße tragen
und ja, auch
ab und zu auf der Rennstrecke.
Das ist ja sowieso klar.
Ihr habt beide recht. Ihr wisst aber, wie das normalerweise funktioniert. In allen Branchen, in allen Sachen, vom Rennsport auf die Straße. Was im Rennsport funktioniert, funktioniert auf jeden Fall auch auf der Straße.
Wichtig, dass du es nochmal sagst.
Und damit könnte ich dem Jan entgegenkommen und auch dem Michael entgegenkommen. Und auch Jungs, wenn wir das so und so machen, kann das nur, dass die Unfallfolgen bei gleicher Geschwindigkeit sind auf der Straße viel höher.
Hm.
Ja, weil ich keine Auslaufzone habe.
Klar, logisch.
Das muss immer klar sein. So, aber wenn man jetzt vorne anfängt, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wir fangen mit Pferden an. Und das fällt immer von hinten auf. Ja, und der Punkt ist, ich habe bisher über 7000 Kombis abgegradet und modifiziert mit Skillskin nur im Rennsport. Und die IDM wurde im 2003 haben wir, glaube ich, angefangen damit. Ich sage mal 2021. Und ich habe da halt eben die Sachen drin, höher, schneller, weiter, besser. Ja, aber das kostet erstmal außen vor. Der Sinn ist, wofür kaufe ich mir irgendwas? Und jetzt haben wir die Schnittmenge von euch beiden. Der Mich möchte wissen auf der Rennstrecke und der Jan sagt, ich möchte einen Einteiler haben. Warum? Ich möchte lange Rückenpanzer fahren, der mich besser schützt, der mich nicht stört. Ja, aber ich fahre auf der Straße überwiegend. Also jetzt kommt die Schnittmenge. Und jetzt kommt Folgendes. Jeder, der sich eine Motorradbekleidung kauft, kauft die für die Straße. Für die Straße ist sie geprüft, ist sie genormt. Ja, auch wenn die Norm ganz, ganz unten ist, aber besser wie nichts. Besser geht immer, wissen wir alle. So, jetzt geht aber jeder hin und fährt mit einem straßengeprüften Motorradanzug auf der Rennstrecke. Und jetzt frage ich euch, wo bitte ist denn der Unterschied zwischen einem Renneinteiler für die Straße und einem Renneinteiler für auf die Rennstrecke. Der Renneinteiler für die Straße ist ja eigentlich gebaut worden, ja, dass da mal einer von 1000 Kunden stürzt. So, und ich fasse aber aus der Erfahrung raus, auf der Rennstrecke stürzen aber viel, viel mehr. Also ist doch der Punkt. Michael, du kaufst dir einen Einteiler, der für die Straße, egal welche Marke, der für die Straße gebaut wurde und zertifiziert ist und missbrauchst den für Rennsportzwecke. Und denk da mal bitte drüber nach. Und da ist genau der Haken, wo ich sagen muss, Jungs, hier muss ein Regelwerk her. Ich kann nicht sagen, du hast einen Renneinteiler an. Das ist alles, wir hätten immer noch einen 256er Computer, ja, wenn wir mit der EDV oder IT-Branche so umgegangen wären. Wir hätten immer noch ein Nokia-Knochentelefon in der Hand aus der 80er mit dem D-Netz. Und das kann nicht sein. Warum? Was ist denn der, nur weil ich Racing draufschreibe, sage ich, guck mal da rein, ist da auch Racing drin? Das gilt für den Protektor, das gilt für den Rückenpanzer, das gilt für den Airbag. Ja, und deshalb handle ich nicht mit allen Marken, mit allen Sachen drum und sage, Jungs, natürlich kann man das Ding auf der Rennstrecke anziehen. Nur das Schlimme ist doch, du fährst doch mit deinem Bock, egal welchen du hast, auf der Rennstrecke, weil du mal richtig fliegen lassen möchtest, ohne jemanden zu gefährden. Ohne dich selber zu gefährden, falls du wegrutschen solltest. Mit der Gewissheit, Gott sei Dank, keine Planke, kein Baum, kein Bus. Und ja. Auslaufzone. Und dann knallst du mit einem Anzug aufs Gesicht, der für diese Tempos, wo du knallst, 150, 180, 200 km/h aufs Gesicht, ja, und dafür ist der Anzug und auch der Protektor, der da drin ist, überhaupt nicht konstruiert.
Da fällt mir tatsächlich so eine wirklich interessante Analogie, sage ich jetzt mal, ein, weil du das Thema Rennstrecke ja jetzt ja angedeutet hast und wir jetzt ja eh schon, also was die Sicherheit angeht, ne, und das Material, was wir dafür nutzen, in dem Bereich sind. Ich kann ja, so wie du es vorhin gesagt hast, mir einen Supersportler auch für die Straße kaufen, ob das jetzt eine Yamaha ist, eine Kawasaki ist, eine Honda ist oder was auch immer. Das macht natürlich auf den ersten Eindruck scheint es ja quasi ein Rennmotorrad zu sein, ne? Weil es optisch in Anführungsstrichen so aussieht. Aber ich merke natürlich dann auch ganz, ganz schnell, wenn ich damit auf der Rennstrecke bin, dass es ja eigentlich ein Straßenmotorrad ist, ne? Mit einer etwas unbequemen Haltung und sehr, sehr viel Leistung. Und fange da an, dann relativ schnell an zu optimieren und mache irgendwie bessere Bremsen und mache eine Rennverkleidung und keine Ahnung, andere Übersetzungen und vielleicht noch
Motorrad,
mehr Leistung.
Genau.
Und Fahrwerk, ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Was ja auch so ein Sicherheitsaspekt ist. Und theoretisch könnte man ja dann auch diese Überlegung anstoßen für die Bekleidung, ne? Nur, dass ich halt da die Performance logischerweise erst spüre. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute erst bei dir im Laden stehen, wenn es vielleicht schon mal zu spät war.
Genau, meistens. Warum? Richtig.
Weil du die Erfahrung halt nicht machst. Ne?
Und
halt,
ich bin eine Mini-Firma und die Konzerne, ich habe keine große Promotion, ich habe kein Marketing, ich habe keine Grid-Girls und so weiter. Verstehst du? Darum geht's. Brauche ich auch gar nicht zu haben. Ist auch gar nicht mein Metier, möchte ich auch gar nicht hin. Aber du siehst, du holst ein Straßenmotorrad, egal was, welche Preisklasse, aber in erster Linie kannst du ohne diese vielen Investments einen Hauptpunkt von dem Tuning nennen. Mit einem Straßenreifen. Verstehst du? Fährst du doch kaum auf der Rennstrecke. Das erste, was man doch im Grunde macht, ist, man holt sich einen Rennreifen. Auch auf einem Serienfahrwerk. Warum? Ein Straßenreifen ist doch überhaupt nicht für diese Belastungen auf einer Rennstrecke und die Haltbarkeit gebaut. Natürlich kannst du mit dem Straßenreifen auf der Rennstrecke fahren. Natürlich kannst du auch mit Flipflops auf der Rennstrecke fahren. Du kannst auch mit einer Straßenkombi, Einteiler aus dem Handel auf der Rennstrecke fahren. Du hast was, die Alternative ist, du kannst auch einen Rennreifen wechseln. Aber jetzt kommt's. Bei einer Bekleidung hast du diese Wahl, Michel und Jan, leider nicht. Weil egal welche Marke, sie haben alle einen zertifizierten, nach Straßennorm kleinstgebauten Gelenkschutz verbaut.
Aber das bringt mich jetzt hier nochmal zu dem Punkt. Du hast natürlich recht, als Nutzer ist man da nicht blauäugig, aber so ein bisschen dann auch der Industrie ausgeliefert. Aber was habe ich denn im ersten Schritt für Möglichkeiten, um trotzdem die beste schützende Wahl zu treffen? Also angenommen...
Keine, Jan. Nachschauen. Nachschauen, den Händler fragen, pass auf, du gehst jetzt eine Kombi kaufen, du fragst den Händler, ich möchte diese Kombi für auf die Rennstrecke. Das ist das Erste. Warum? Du bist offen und ehrlich und sagst, wofür du es gebrauchen möchtest. Ja? Wenn du jetzt einen Holzreifen kaufen gehst und sagst, ich möchte einen Holzreifen haben für auf der Rennstrecke, sagt der Reifenhändler, du, fahr mit Holzreifen nicht auf der Rennstrecke. Mach nee, dasselbe mal analog mit der Klamotte.
So, aber
fragst du ganz einfach, fragst du nach, was für ein Protektor ist drin und so weiter. Damit der Handel auch motiviert wird, beim Hersteller zu sagen, pass mal auf, wenn wir Einteiler verkaufen für auf die Rennstrecke oder auch wie bei dir jetzt, ich lasse mal ein bisschen mehr fliegen auf der Straße, ich möchte ein bisschen mehr Schutz. Warum? Die Gefahr, dass ich stürze, ist einfach realistisch höher. Ja? Ansonsten brauche ich keine 200 PS im Motorrad.
Aber meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ich mache jetzt einfach nur den ersten Schritt und gehen wir mal weg von den Protektoren, die darin verbaut sind. Ein Kombi fängt ja auch bei ganz anderen Prozederen an, ihre Qualität oder halt die mangelnde Qualität zu zeigen. Das heißt, was würdest du denn jetzt empfehlen oder gibt es da eine Faustregel? Du hast ja vorhin schon eine genannt. Ich hoffe, wir können dich irgendwann neben Pythagoras verbuddeln. Das wäre natürlich die höchste Ehre, die wir dir gerne zuteil lassen würden. Aber mit welchem, kann man da irgendwie sagen, mit welchem Budget muss ich überhaupt in den Laden gehen, um zu sagen, das ist schon mal ein solider Kombi, das ist eine solide Schutzausrüstung. Gibt es da irgendwie was oder sagst du wirklich, auch das ist eine komplette Einzelfallfrage und muss man dann immer im Detail schauen?
Du Jan, ganz ehrlich, der Markt ist so riesig groß geworden. Es gibt so viele neuen Firmen, es gibt die etablierten, renommierten Firmen und sowas. Ja? Mhm. Ich gehe davon aus, ich habe in alle reingeguckt über die letzten 20 Jahre. Mhm. Verstehst du? Deswegen kenne ich von allen die Schwachpunkte und auch die Vorteile. Ich habe daraufhin meine Kombi konzipiert und habe von renommierten Firmen gute Sachen übernommen, habe sie, wenn es möglich war, erweitert und habe neue Sachen auch mit reingebaut. Leider kann ich meine Sachen zu einem Konfektionspreis nicht anbieten.
Das ist klar.
Das ist der Punkt. Warum? Muss man aber auch nicht. Weil das Teuerste ist nicht immer das Beste. Verstehst du? Mhm. Und vor allen Dingen sage ich immer, holt euch eine Sache einsatzzweckbezogen, für den Verwendungszweck. Ja? Ich kann dir jetzt nicht sagen, hol dir die Marke aus Italien oder die kleinste Marke aus Italien oder hol dir eine deutsche Marke. Warum? Wir wissen doch alle gar nicht mehr, wer wo produziert, wo Protektoren herkommen. Warum? Weil wir mittlerweile globalisiert sind. Ich sage nur eins, achte drauf auf Schnäppchen. Auf Schnäppchen von komischen Marken. Nicht hin. Warum? Es gibt so viele gefälschte CE-Normen. Und du musst dir vorstellen, jetzt mache ich gerade eine Brücke für die CE-Norm, die ich selber als lächerlich empfinde. Ja, dann siehst du mal, auf was für ein Niveau wir runtergehen müssen. Eine Maßkombi für 400 Euro, für 230, egal wie sie heißt, egal welcher Fahrer sie trägt. Mhm. Ja, denk doch mal logisch nach. Kann nicht sein. Natürlich, wenn du schön aussehen musst, möchtest, mach das. Möchtest du bunte Bildchen, mach das. Müsstest du einen Digital-Direktdruck auf dem Leder haben und denkst, es wäre noch normales Leder. Mach das. Ist dir egal, was für ein Protektor da drin ist. Ist auch egal. Der Punkt ist nur, wenn du aber dir das alles kaufst und denkst, ja, wofür kaufen wir überhaupt? Falls ich stürzen sollte, dürfte eigentlich jedem klar sein, dass wer einen Dritt-Viertweg einschlägt, ja, auch dementsprechend die Behandlungskosten steigen werden.
Jetzt hast du aber mit diesem Beispiel tatsächlich schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt, glaube ich, gebracht, der im ersten Moment vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Du hast jetzt nämlich das Stichwort Maßkombi benutzt, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, worauf der Jan hinaus wollte, wenn ich jetzt quasi bei dem normalen Endkunden bleibe, egal ob der jetzt einen Kombi für die Rennstrecke kauft oder sich Schutzkleidung für die Straße sucht. Da spielt ja vermutlich, du hast es ja auch schon bei der Größe und bei der Sitzposition angedeutet, da spielt ja vermutlich die Passform eine ganz, ganz entscheidende Rolle mit, ne?
Natürlich, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, mittlerweile seit 6-7 Jahren bietet Hinz und Kunz eine Maßkombi an. Zu Preisen, die mittlerweile, sagen wir mal so, wenn du den Airbag einfach rausnimmst, nicht sehr viel teurer sind als die Spitzenmodelle der großen Hersteller. So, jetzt sage ich Folgendes. Ich habe aber bis vor 4 Jahren, bevor wir Skillskin oder ich umstrukturiert habe, vom Tuner zum Hersteller, habe ich bis daher fast 1800 Maßkombis revidiert. Und zwar nicht die Low-Budget, sondern die Big-Budget-Kombis. Und das Thema ist ganz einfach, für Verständnis. Wenn ich dir eine Skinny-Jeans mit deinem Körpermaß produziere, du wirst von mir vermessen, dass diese Skinny-Jeans hauteng. Ist das richtig?
Ja.
So, ich habe dann diese auf deine Maße gefertigt, hauteng. So, jetzt nehme ich genau deine Maße für ein zweites Projekt und mach dir eine Arbeits-Cargo-Hose. Ja, kennst du die mit den großen Seitentaschen, Softlock-Tasche und so weiter. Haben ja. Die Maler, Bauarbeiter, Rasenmäher und alles an. So, ist auf dein Maß, richtig? Auf deine Körpermaße. Wie sitzt die Hose? Hauteng oder schlabbert sie überall?
Ja,
das schlabbert überall. Warum? Ja. Warum? Weil es der, jetzt hört mir genau zu, Jungs, das ist der Schnitt. Der Schnitt heißt die Konstruktion der Kombi. Mhm. Ja, das Maß ist das Handwerk. Den Schnitt, den kaum einer beherrscht, den kaum einer beherzigt, den kaum einer interessiert, das ist die Kunst. Und das ist die Wertigkeit. Und das sollte den Preis ausmachen. Mhm. So, das zählt aber auch schon für Kombis für 699 Euro. Warum? Mhm. Wenn du ein T-Shirt kaufst, brauchst du zwei Ärmel und ein Loch in der Mitte, um den Kopf durchzustecken, richtig? Ja. So, bei einer Kombi brauchst du halt ein bisschen mehr, dass wenn die Größe einfach richtig dargestellt ist, dass du rein anziehen kannst, ausziehen kannst, dass der Ellenbogen auf Protektorenhöhe ist und dass einfach dein Körpermaß einigermaßen da reinpasst. So, und wenn du aber egal welcher Hersteller dir jetzt die Handwerkskunst einer Maßanfertigung gönnst, ja, hat jede Kombi, jede, egal welche Marke, nach deiner Maßgabe perfekt zu sitzen. Mhm. Und wenn sie das nicht tut, dann stimmt entweder der Schnitt nicht oder es ist keine Maßanfertigung. Mhm. Und ich empfehle mal jedem, der mit einer Maßanfertigung liebäugelt, mal zu googeln in der Modebranche, was überhaupt Maß ist. Was ist Made to Measure? Was ist Custom Works? Ja? Was ist Bespoken Art und so weiter? Mhm. Dann werdet ihr rausfinden, dass sehr viel hier als Maßanfertigung angeboten wird, was es überhaupt nicht ist. Und noch abschließend zu Maßen was zu sagen, woher weißt denn du, wie du messen sollst? Wo sind denn die Punkte deiner Schulterbreite? Wie weißt denn du, wie du deinen Schritt messen sollst? Wo ist denn dein vierter Lendenwirbel? Mhm. Verstehst du? Das heißt, es wird suggeriert, Maßband irgendwo dran zu halten. Irgendwo. Dann gibst du irgendwelche Maße ein. Ja, ich meine, man kann sich auch ein Maßhemd machen lassen für 39,90 aus Seide aus China. Wer glaubt denn so eine Scheiße? Sorry. Es ist mir gerade rausgerutscht. Also sorry. Wie dämlich muss ich denn sein?
Also, um da nochmal den Bogen zu spannen, quasi zu diesem Stangenkombi, ne, der jetzt nicht maßgefertigt ist, da kennt ja, glaube ich, jeder, das ist ja auch bei einem, so wie du es gerade angedeutet hast, bei einem Hemd so oder bei einem T-Shirt, ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung, Konfektionsgröße 52 oder T-Shirt-Größe M, ne? Und ich kann
52 ist im Grunde 1,80, 80 Kilo. Plus, minus ein bisschen. Konfektion heißt ja, dass im Grunde zwei Körpergrößen, so grob, ja, das tragen können. So, wenn ich aber jetzt keine Modelmaße habe, ja, und ich mir jetzt dann deswegen eine Konfektionskombi kaufe, kann ich nicht den Anspruch haben, dass das perfekt sitzt. Ich möchte auch eine Lanze brechen für den Hersteller, für alle Nähereien und für die Industrie. Weil auf der einen Seite hat der Kunde sehr hohe Ansprüche, sehr hohe Erwartungen in allen Preisklassen, ja, zu Recht. Muss aber auch mal kapieren, was Schneiderei ist. Und ihr wisst selber, Leder ist die Königsklasse des Nähens. Und dann kommt noch hinzu, dass du eine Funktionsbekleidung nähen musst. So, ihr wisst aber beide, den Beruf des Motorradlederschneiders, den gibt es auf der ganzen Welt immer noch nicht. Ja, also kommen sie alle aus der Modebranche, studiert, ja, super schick, super stylisch, geile Farben und bedruckt und super, ne? Nur die grundlegende Handwerkskunst, dass man irgendwas passt, das wird immer noch nicht bewerkstelligt. Mhm. Und darum geht's. Und das ist auch analog zu den Airbags. hätten wir mit den Airbags in der Pkw-Branche, dass die genormt sind auf ein System, weil ob du jetzt einen Skoda-Airbag ins Gesicht kriegst oder dir vom BMW oder dir von Jaguar, ich sage wie Hose, warum? Das ist all dasselbe System. Von der Größe her, von Ausrufezeiten und so weiter, ist der TÜV gnadenlos.
Ist das so? Das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst. Ja. Also wie das ein Punkt, wo ich keine Ahnung von habe.
Ja, ist ein Jaguar-Fahrer oder Ferrari-Fahrer sicherer geschützt mit dem Airbag als ein Skoda-Fahrer?
Hoffentlich nicht.
Anscheinend nicht, ja.
Nee, das sind die Mindestanforderungen, die für einen Fahrer gemacht sind. Und ich appelliere daran, dass wir sowas für die Bekleidung, gerade bei den Preisen heutzutage, ja, ey, du kriegst einen Textilanzug auf Maß mittlerweile für 2.500 €. Geht's noch? Ja, dann muss der aber auch genormt sein und eine Garantie geben, dass du nicht unverletzt bist. Aber auch für den Hersteller wäre das mal schön, zu sagen, Jungs, der ist so teuer, weil der so klasse ist. Und da möchte ich eine Norm haben, und zwar für die, die Geld ausgeben wollen oder müssen, dass die nicht auch in die Low-Budget-Sachen da reingesteckt werden. Mein Protektor ist dreifach besser als die geringste Norm. Er hat denselben Stempel drauf wie der mieseste Protektor aus Pakistan.
Also da muss, man mal dazu sagen, es gibt hier mal direkt wieder Werbung auch für Michels YouTube-Kanal, die fließt ja doch ab und zu mal wieder ein. Gibt es auch ein tolles Video, wie Stefan sich einen Protektor auf die Hand legt und dann da mal voll mit dem Hammer drauf hämmert. Also tatsächlich, die Schutzwirkung kommt nicht von irgendwo her. Meine Frage, weil wir sind so ein bisschen auch am Ende unserer regulären Zeit, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, um es trotzdem so kompakt wie möglich am Anfang, haben wir es trotzdem am Anfang so wie kompakt wie möglich gehalten. Vielleicht müssen wir einfach auch nochmal eine zweite Folge machen, weil wir haben auch noch ganz viel offene Fragen eigentlich auch, die uns ein paar Hörer vorab mal geschickt haben. Da ging es um Thema Hartschale versus Weich, auch grundsätzlich nochmal um das Thema Maßkombi, wie lange hält der und lauter solche Themen. Da kannst du ja sicherlich viel noch sagen. Vielleicht, Stefan, stehst du da nochmal ein zweites Mal zur Verfügung, dass wir nochmal eine zweite Sendung dazu machen. Musst du dich jetzt nicht zu äußern.
Sehr gerne, hör mal.
Ja, okay, dann, damit habe ich dich schon verhaftet, sehr gut.
Yes, ich wollte dich jetzt nicht unter den Druck setzen, aber ich habe einfach gemerkt...
Jan, ein zweiter Teil reicht da nicht aus.
Ja, ich merke es.
Mal bei der Trilogie, hör mal.
Ja. pass auf, was du hier sagst, weil der Michel und ich nageln dich da gerne drauf fest. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Wir wissen auch, dass du zum Beispiel zum Thema Airbag unfassbar viel zu sagen hast. Ich weiß nur, wir haben davor so ein bisschen gesprochen, mein Kombikauf rückt näher und der Stefan hat auch da mir schon mal ein paar Tipps gegeben, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen, die wir aber jetzt natürlich nicht in die letzten 2 Minuten oder so pressen wollen, wenn es darum geht, wann sitzt ein Kombi richtig und so weiter. Deswegen würde ich hier so ein bisschen so einen Cut machen und sagen, schauen wir mal, dass wir das lieber nochmal ausführlich in eine nächste Folge bringen. Aber eine abschließende Frage möchte ich dann noch stellen, weil das war das so eingehend jetzt zu meiner letzten Wortmeldung. Kann ein Kombi, den du jetzt bei großen, wie nennt man das, Motorradhändlern wie Lewis oder Polo oder Hein-Gericke gibt es ja gar nicht mehr, sonstige drumherum, der 300 € kostet, kann der was wert sein und ist ein signifikanter Unterschied? Jetzt gehen wir mal weg von den Protektoren. Grundsätzlich zum Kombi, der 1.000 € im gleichen Laden kostet, feststellbar?
Ja. Es gibt eine Faustformel, die ist nicht amtlich, aber gemäß meiner Erfahrung, letzten 20 Jahre mit über 7.000 umgebauten Kombis, hat die sich bei mir so verfestigt. Mhm. Eine gute Eingangskombi, die einen Jeep einigermaßen erfüllt, liegt so um 700-800 € für den Straßenfahrer. Ja? Mhm. Gerade wenn du irgendwo einschlägst, wohlgemerkt. Das ist das Erste. So, darüber sind Sachen, wenn du mehr Komfort haben möchtest oder ein gewisses Label fahren möchtest, ist es in Ordnung. Was ganz klar ist, Jungs, Leder verarbeitet mit Protektoren, Innenfutter, Reißverschlüssen und so weiter, als Zweiteiler oder Einteiler für 500 € kann nicht funktionieren.
Das ist wahrscheinlich so wie das Rindernackensteak für 99 Cent beim Discounter.
Danke, richtig. Also, so, der Punkt ist, aber ich möchte eins sagen, es ist immer noch besser, ja, als in Flipflops, in Badehose und T-Shirt auf dem Bock zu sitzen, falls du stürzen solltest, wohlgemerkt. Mhm. Ja, das sind die Punkte. Es gibt also kein Allheilmittel. Man kann nicht sagen, es gibt keine Preisklasse, die man sagen kann, das ist da zu empfehlen. Ich sage, es ist auch keine Sache. Ich sage, es gibt zwei Sachen. Wofür verwendest du es? Und dann guck einfach nach, was ist drin verbaut? Was ist drin verbaut? Nicht irgendein Stretch, nicht ein Kevlar-Stretch. Ob Rind oder Känguru ist zweitrangig, ist Luxusfrage. Das Thema ist, was ich empfehle, lasst euch die Protektoren zeigen, was da drin verbaut ist. Und dann ist das Erste. Denkt logisch nach. Und das Zweite ist, probiert es an. Und wenn ihr es angezogen habt, immer mit großem Rückenpanzer und dann bitte hinsetzen. Nehmt von mir aus eine fiktive Fahrerhaltung an und überprüft, das könnte klappen. Und bleibt so mal 5 Minuten sitzen. Ihr hockt 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden auf dem Motorrad. Und ich hatte ganz viele Fahrer, die sagten, Stefan, nach 2 Stunden drückt mein Knie, mein Kragen, mein Ellenbogen, mein Steiß.
Hm.
Nur Problem ist, die Firma Skillskin mit mir, ich ändere keine Kombis mehr und auch keine Textilsachen mehr. Ich habe jetzt eigene Sachen am Start. Warum? Ich sage, weißt du was? Für das Geld, was du heute bezahlst, machen wir auch einen Eingangspunkt für auf die Rennstrecke, was bezahlbar ist. Ja? Und die Straßenfahrer, Jungs, stürzt einfach nicht so schnell und knallt dich. Und wenn ihr über 150 fahren müsst in der 30er-Ortschaft, macht auf der Rennstrecke.
Amen. Damit haben wir das ja. Ich wollte sagen, damit haben wir ja einen sehr, sehr guten Schlusspunkt gesetzt, den Rahmen abgesteckt, sowohl was das Preisliche angeht, was das Nutzungsverhalten etc. angeht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unsere Zuhörer, die sich jetzt die Folge angehört haben und jetzt mitbekommen haben, diese verschiedenen Kapitel, die wir da angerissen haben, jede Menge Fragen haben. Und ich glaube, da ist das der richtige Zeitpunkt, um einfach auch nochmal einen Aufruf zu starten, nicht in Bezug auf spezifische Marken oder Produkte, sondern einfach generell, wenn es halt um das Thema Schutzkleidung geht, die doch gern noch hier uns mitzuteilen, damit wir das eben in der nächsten Folge mit dem Stefan nochmal genauer diskutieren können und eben auch die Punkte, die euch interessieren, hier noch mit aufnehmen und eben nicht nur über unsere Klamotten und die Kaufabsichten sprechen, die wir jetzt gerade aktuell haben. Oder Jan, um das hier so ein bisschen genauer zu fassen. Und genau, da möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bei Stefan bedanken, dass er hier sein Wissen mit uns geteilt hat und habe wie immer extrem viel gelernt, obwohl ich jetzt ja schon bei dir gewesen bin, wieder mehr mitgenommen als vorher. Und ich denke, Jan, das ist wahrscheinlich bei dir nicht anders gewesen, ne?
Voll. Also Entschuldigung an alle Zuhörer, die schon Fragen vorab gestellt hatten, die wir jetzt nicht alle unterbringen konnten. War für mich aber auch wirklich einfach ein gebanntes Zuhören. Stefan, ich bin dir tausendfach dankbar und man merkt, du hast jetzt auch noch zugesagt, eine Trilogie zu spielen mit uns. Da werden wir dich festnageln.
Für dieses Jahr. Nächstes Jahr haben wir 6er.
Ja. Wir steigern uns. Der Michael hat ja eingangs gesagt, der kann sich auch noch vorstellen, noch 49 weitere Folgen mit mir oder so zu machen. Werden wir sehen. Da werden wir es auf jeden Fall unterbringen. Ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie es bei mir mit dem Kombi funktioniert hat. Ich habe mit Stefan vorab schon mal geklärt, mein nächster Schritt ist dann auch, bei ihm entsprechende Protektoren einbauen zu lassen. Das macht er nämlich doch, dass nicht, dass hier das Missverständnis entstanden ist. Du änderst keine bestehenden Kombis mehr, was die Maße angeht, aber genau. Protektoren einbauen, das ist
Upgrade
eben möglich.
Immer noch, richtig.
Genau, das ist nämlich auch mein Ziel. Wir werden nochmal eine Folge mit dir machen, da über eure Fragen sprechen, Alter, was ist los mit mir, und auch über das Thema Airbag so ein bisschen sprechen, alles, was drum und dran eben passiert. Stefan, ich kann es nur nochmal sagen, deine Faustregeln, ich glaube, der Pythagoras, der freut sich schon, wenn du dann in 50 Jahren neben ihm liegst und sagst, geil, was haben wir für geile Faustregeln da rausgehauen und sie hatten ihren Wahrheitswert. Danke, 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 danke. Nächste Woche gibt es keine Folge Gasgeflüster, weil ich werde mich jetzt eine Woche hoffentlich im neuen und passenden Lederkombi in die Schweiz bewegen mit Motorrad. Wir werden nicht aufnehmen können. Damit mein Schlusswort. Das war's von uns. Stefan, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich sag schon mal ciao und vielen Dank.
Ich sag vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Und sammelt ruhig ein paar Fragen. Wir werden das schon schön aufdröseln können.
So machen
wir
es.
Sehr schön. So machen wir das. Stefan, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und ich freue mich schon auf Folge 2 und 3.
Ciao.
Ciao. Ciao. Mach's gut.